hört Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit The Breed und Schuko.
Alright, alright, alright. Wir sind zurück. Es hat lange gedauert. Beats und Treats wieder am Start. Season 2, besser als je zuvor. Frische Hose angezogen, alles dabei. Mein Name ist The Breed und ich muss mich als allererstes mal bei allen entschuldigen, dass es so lange gedauert hat und dass es gar keine Ansage gab. Meine Inbox ist so ein bisschen übergequollen und Leute haben gefragt, so, gibt's den Podcast überhaupt noch? Was ist jetzt? Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ja, es gab einige Sachen, die Vorrang hatten. Es hat sich eine Menge geändert und deswegen hat es einfach eine Weile gedauert. Und als ich dann jetzt gerade die Folge vorbereitet habe und festgestellt habe, dass tatsächlich die letzte Folge aus dem September 2021 ist, das ist ja schon über ein halbes Jahr her. Also es war mir tatsächlich nicht so bewusst. In meiner Welt ist die letzte Folge vor 2 Monaten gewesen. Aber manchmal ist das so. Warum das so gewesen ist, klären wir heute direkt gleich, weil ich habe natürlich den alten guten Bekannten und meinen guten Freund und den Day-Oner von Beats and Treats, Mr. Schuko, am Start. Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's dir?
Guten Tag, ja, alles gut. Danke, danke, danke. Ist ein ungewohntes Gefühl, wieder so am Mikrofon zu sein.
Ja, man verlernt das.
Ja, doch, ja, auch die ganzen Einstellungen und sowas, ne? Man merkt so, oh, ja, das war mal eingespielter.
Stimmt, ja, wir mussten am Anfang jetzt erstmal überlegen, wie das funktioniert, wieder mit wer bei wem ins Mikrofon klatschen muss und so, damit wir das alles synchron kriegen. Aber es war dann doch, wir haben es dann doch geschafft, genau. Ja, ich habe gesagt, es ist eine Menge passiert. Sowohl bei dir als auch bei mir ist eine Menge passiert. Lass vielleicht erstmal reden, was bei dir so los war im letzten halben Jahr. Du bist erstmal auch wieder mal umgezogen mit dem Studio oder hast ein neues Studio? Erzähl mal einfach.
Im Endeffekt ist es so, ich habe fast ein Jahr lang dran rumgebastelt, habe jetzt endlich mal ein Studio, bin aus meinem Home-Studio in ein richtiges Büro-Building und habe das erstmal so von Kern auf, wobei nicht ich, sondern mein Bruder, hat das von Kern auf saniert und gemacht und alles neu gemacht, also wirklich von ground up. Und das hat sich doch ein bisschen gezogen, weil man ja dann irgendwie 1000 Ideen hat und 1000 Möglichkeiten und der Tag auch nur begrenzt ist und man muss ja auch gucken, dass es irgendwie weiterläuft, ne? Ist ja so schon irgendwie auch bei uns immer viel los. Und ja, dann hat sich das alles so echt wie Kaugummi in die Länge gezogen. Ich bin immer noch nicht fertig.
Man ist nie fertig,
glaube ich. Ich glaube, das ist so. Immer
das ist die Wahrheit.
Man hätte es gerne. Aber ja, es ist, fallen einem 1000 neue, tolle Ideen ein. Und das ist auch dann so ein bisschen Spielwiese. Und natürlich für mich eine komplette Umgewöhnung, weil ich ja sonst immer das Studio auch zu Hause hatte. Ja. Worauf wir später vielleicht eingehen, was so Vor- und Nachteile sind. Mhm. Und ja,
Was hast du da jetzt für ein Studio? Ich habe es ja tatsächlich selber aufgrund von diesem ganzen
Corona
und wir wollten uns jetzt irgendwie schon dreimal verabredet, dann hat es irgendwie der eine gekriegt, dann hat es der andere, dann war es da irgendwie beim Mitbewohner und naja. Schwierige Sache, deswegen habe ich es noch gar nicht in live gesehen, aber beschreib doch mal so, wie groß hast du das jetzt da ungefähr?
Das Studio selber ist, ich würde mal sagen, so 20, 25 Quadratmeter. Es sind aber mehrere Räume. Das ist so eine Büroetage, die komplett ausgebaut worden ist mit einer kleinen Küche, mit Bädern. Und da sind halt jetzt noch 2 andere Studios mit dabei und ein kleines Büro. Und da macht man halt so sein Daily Hustle sozusagen.
Du hast jetzt aber quasi die 25 Quadratmeter sind sozusagen dein...
Das ist the Private Space.
The Private Space. Und hast du da eine abgetrennte Gesangskabine oder Aufnahmeraum?
Nee, gar nicht. Das ist noch so, das ist noch eine Baustelle. Ich habe einen Nebenraum, da würde ich gerne eine Glasscheibe reinziehen und dann den Nebenraum Raum- und Raumkonstruktion machen. Aber das ist leider auch bedingt, dass einfach die Kosten für Holz so krass gestiegen sind. Und wir hatten das mal geplant und jetzt ist es eigentlich so doppelt so teuer. Und dafür, dass ich einfach so wenig Recording mache, lohnt sich das gerade nicht. Deswegen, mal gucken. Ist auf der Agenda.
Okay, okay. Und was hast du drinnen stehen? Hast du irgendwas jetzt nochmal anders gemacht als bei dir zu Hause? Also du hast ja wahrscheinlich dasselbe Equipment drinnen plus eine Haufen neues Zeug, weil man dann so ein neues Studio braucht natürlich auch immer neue Kabel und neue Geräte und sowas.
Ja, ich habe halt sau viele Sachen über die letzten 15 Jahre auch immer eingelagert gehabt. Ne? Ein altes Rhodes, super viele Synthesizer, die zum Teil auch gar nicht mehr funktionieren, die ich dann irgendwie erstmal reparieren musste oder reparieren lassen habe. Die ganzen Drum-Sampler. Das Geile ist halt jetzt, dass es alles in einem Raum ist, alles angeschlossen, alles über MIDI. Ich kann mit allem arbeiten, auf was ich Bock habe oder wie ich mich gerade fühle. Das war bei mir zu Hause oftmals nicht der Fall, weil da musstest du in den Keller gehen, wenn du Bock hattest, und ein echtes Rhodes zu spielen, dann musstest du irgendwie diese 45 Kilo, musstest du dann irgendwie in den zweiten Stock bringen. Also deswegen, das ist schon jetzt gerade alles sehr, sehr umgänglich und auch nice.
Leute, die ein Original Rhodes im Keller stehen haben und das nicht benutzen, sind mir äußerst suspekt, wollte ich an der Stelle mal sagen.
Naja, wenn man keinen Platz hat, man ist ja nicht so,
ja, stimmt,
egal, das, kommen wir darauf später.
Ja, du hast tatsächlich, du hast da so ein bisschen das Eng, ja, aber das hätte nun auch noch reingepasst.
Na klar.
aber ist ja geil. Und bereust du? Oder, was hast du da jetzt an Zeit reingesteckt von dem, was du erwartet hast und was es am Ende dann doch an Zeit war? Du fragst so ein bisschen aus eigener Erfahrung.
super Frage, weil das ist nämlich das Große. Ich glaube, das hat man auch, wenn man baut oder so. Ne? Also ich hatte eigentlich 4 Monate eingeplant, einkalkuliert. Daraus ist jetzt ein Jahr geworden. Genau ein Jahr. Und wie gesagt, immer noch nicht fertig. Es sind immer so Kleinigkeiten, die dann einem auffallen, wenn du eine Lichtsache installierst und dann merkst du, irgendwie passt das doch nicht. Und man will ja, wenn man es macht, einmal richtig machen, weil wir hängen ja wirklich, kann ja schon fast sagen, 24/7 fast im Studio ab. Also ich gehe jetzt nur noch nach Hause, um irgendwie zu essen und am Wochenende mal wirklich auch hier Family-Styles zu haben. Aber sonst, unter der Woche bin ich da schon locker 10, 12, 14 Stunden manchmal. Also es muss schon irgendwie schön sein.
Ja, voll, auf jeden Fall. Und es muss schön sein und es muss gleichzeitig, aber es darf auch nicht so klinisch rein sein, weil es muss irgendwie einen Vibe haben, aber es darf auch irgendwie nicht zu viel Chaos sein. Und das ist manchmal so ein bisschen schwierig so. Ne? Also ich habe auch manchmal Bock, dann will ich mein Studio am liebsten so total inspirativ mit alles liegt voll und überall liegen Kabel und so, ne? Und alles ist irgendwie im Fluss. Und dann habe ich aber auch so Momente, wo ich dann so denke, ey, nee, jetzt muss ich erstmal hier alles crazy aufräumen und jetzt muss erstmal irgendwie jeder Stift muss jetzt irgendwie eine Box bekommen. Ist das bei dir auch so?
Ja klar, das Chaos im Kopf irgendwie auch wieder gerade rücken, das ist ja auch was Meditatives, ne? Also aufräumen, kann ja jeder sagen oder jeder das anders finden, aber ich finde aufräumen immer was Meditatives. Danach ist man auch irgendwie ein bisschen klarer im Kopf. Deswegen bin ich da ein ganz guter Freund von, immer Chaos entstehen zu lassen und dann wieder zu beseitigen.
Ja.
Hat schon was. So, wie ist das eigentlich bei dir? Weil du mir ja diese Frage eben gerade gestellt hast. Man muss ja auch dazu sagen, du bist ja auch umgezogen. Ne?
Ja.
Du bist ja. Hast ja auch einen großen Schritt in deinem Leben gemacht. Auch einen, oder den größten vielleicht sogar.
Ja, ich hab ein Haus gekauft.
Ein Haus hat er sich gekauft,
ja, also genau. So richtig Rich Daddy-mäßig habe ich so. Bin ich da hingegangen und habe da so auf den, hab da zu diesem Immobilien-Heini gesagt, so, ey, hier, guck mal. Guck in den Umschlag, gib mir das Haus. Also genau so war es. Nein, natürlich nicht. Es hat tatsächlich über ein Jahr gedauert oder so. Also es war von dem Haus sehen bis dann irgendwie das, bis dann tatsächlich beim Notar sitzen. Es war auf jeden Fall sehr anstrengend. Ist auch nicht ganz so einfach in Deutschland als selbstständiger Künstler. Was machen Sie? Na, ich mache Musikproduktion. Das ist natürlich, da bist du bei jeder Bank quasi gleich der Kunden, Lieblingskunde Nummer eins. Und wenn du denen dann noch erklärst, dass es um Streaming-Money und um Publishing-Rechte und sowas geht und dass aber die Gelder immer 1 bis 2 Jahre versetzt kommen und so, dann raucht da allen der Kopf und alle machen so, ja, okay, gut.
Wir melden uns.
Genau, wir melden uns. Also es hat tatsächlich eine Weile gedauert, aber am Ende ging es dann irgendwie doch klar. Und genau, jetzt habe ich hier ein Haus, so ein bisschen außerhalb der Stadt, aber immer noch nah genug, dass man auch mit dem Fahrrad noch hinkommt. Also ich fahre so eine Viertelstunde bis zum Bahnhof mit dem Auto, zum Hauptbahnhof. Und genau, bin ja so ein bisschen schön auf dem Berg gelegen und alles recht grün und ruhig drumherum und habe so ein komplettes Familiendomizil hier. Mit meinem Vater wohnt jetzt irgendwie noch da. Der ist quasi auch dann hierher gezogen. Der wohnt in einer separaten Wohnung und die Familie und so. Also es ist auf jeden Fall immer was los. Und jetzt habe ich hier so einen schönen Raum, der, glaube ich, ungefähr doppelt so groß ist wie der Raum, den ich vorher hatte. Und ich habe so gedacht, oh krass, ob ich den überhaupt irgendwie gefüllt kriege. Und habe jetzt schon das Gefühl so, oh Mist, da fehlen irgendwie schon wieder 10 Quadratmeter, ich brauche noch mehr und so. Es ist auf jeden Fall so ein ongoing Process. Und das Erste war, als ich das dann hatte und das erste Mal sozusagen die Schlüssel hatte und hier drinne war, das ist halt auch so ein, es ist quasi eine alte, das war mal ein Stall oder so oder eine Scheune. Und das hat dann der ehemalige Vorbesitzer, der dann gestorben ist, der hat das ausgebaut als Wohnhaus und das hat er selber gemacht und deswegen, der hat das schon schön gemacht und viel mit Holz und das hat irgendwie alles sehr viel Charme, aber es ist halt auch so ein bisschen, hier und da sage ich mal, vielleicht nicht ganz professionell zu Ende gemacht. Und als ich dann hier drinne war und tatsächlich die ersten Mal die Boxen aufgestellt habe, habe ich dann plötzlich festgestellt, ey fuck, diese Decke, die hier quasi im Untergeschoss ist, wo jetzt das Studio ist, und die nach oben geht, wo die Wohnstube ist, oder Wohnzimmer, Stube können die Wessis nichts mit anfangen, da ist einfach nur so eine Holzdecke gewesen. Die sah total schön aus, aber du hast quasi von unten gehört, was du oben erzählt hast und andersrum. Das heißt, wir haben erstmal irgendwie 2-3 Wochen damit verbracht, diese Decke neu zu machen und eine einzuhängen zwischen diese ganzen Holzbalken und so. Und so hat sich das quasi die ganze Zeit fortgesetzt. Ich habe dann angefangen, was reinzubauen, habe dann die Akustik gemacht, dann ist ja plötzlich alles doppelt so groß. Das heißt, die Kabel müssen alle plötzlich 3-mal so lang sein, weil sie müssen ja auch irgendwie, ich wollte das nicht wieder so haben, dass das alles so durch den Raum liegt und man ständig das Gefühl hat, man fällt überall drüber und reißt irgendwas runter. Und dann hat es tatsächlich bestimmt 3 Monate gedauert, bis ich überhaupt dann erstmal an so einen Punkt kam, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt funktioniert alles miteinander und dann ist alles verkabelt und dann stellst du fest, du brauchst ständig neues Equipment, weil du brauchst jetzt, weil du ja eben auch, wie du schon sagtest, plötzlich noch Instrumente aus dem Boden, aus dem Keller holst und die dann auch anschließen willst. Und jetzt habe ich mir noch ein Live-Drum-Set geholt und drumme jetzt fleißig. Das muss auch alles mikrofoniert werden und dann brauchst du plötzlich mehr Eingänge und so verrückte Sachen wie die iBoxen, die irgendwie durchs Studio liegen, was ich irgendwie früher in meinem kleinen Raum alles nicht brauchte, weil das konnte ich alles direkt irgendwie verkabeln. Und dann will man es halt geil machen und will auch nicht, dass man ständig umstecken muss, sondern man möchte das dann alles sozusagen ready to go haben. Und da musste ich tatsächlich bei jedem neuen Gerät, was dazu kam, musste ich quasi das ganze Setup wieder neu durchdenken und überlegen, wie ich das denn jetzt am besten auch einbinde. Und das ist
richtig
halt so
nervig.
Das ist halt der Fluch von analog, ja, was irgendwie geil ist. Mein Workflow hat sich auch komplett geändert. Also ich habe jetzt mir noch ein paar Synths geholt und habe da jetzt im Prinzip, arbeite auch so gut wie gar nicht mehr mit VSTs, muss ich sagen, also mit VST-Instrumenten. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Benutzt du das eigentlich noch?
Ja, es wechselt. Ich war auch eine Zeit lang nur irgendwie alles analog. Aber es gibt mittlerweile so gute Sachen. Und das Problem ist auch, Ja, manchmal ist man halt auch mit dem Laptop irgendwie unterwegs und
ja gut, klar, ja.
Wenn man dann irgendwo merkt, man ist irgendwie eingeschränkt. Also ich mache das auch so, Logic hat zum Beispiel, dafür habe ich eigentlich nur Logic gekauft, einen der besten Autosampler. Ich sample eigentlich meine ganzen Synthesizer-Presets, die ich mir gebaut habe, die sample ich ab und kann sie dann auch unterwegs irgendwie einbauen. Und das ist dann schon irgendwie nice, weil wenn ich dann wirklich im Studio was fertig machen muss und ich will unbedingt denselben Sound wieder haben, was sehr selten der Fall ist, weil ich damit happy bin, wie es ist. Aber wenn das so wäre, dann könnte ich ja einfach den Sound austauschen, MIDI-Files rausschicken, reinschicken. Und das ist dann halt schon geil. Und was ich halt einfach wirklich, das ist so dieses Jam-Gefühl, das hatte ich zum Beispiel bei mir zu Hause nie. Und jetzt ist alles angeschlossen. Ich lasse manchmal die MPC laufen, laufe einen Drumloop, spiele irgendwas drüber, nimm das alles auf und es hat so ein fast so ein Live-Gig-Atmosphäre. Ja. Und wenn dann noch ein Session-Musiker, wenn Basti noch da ist oder sowas, dann ja, das macht dann schon irgendwie sehr, sehr viel Bock. Ist ja bei dir wahrscheinlich genauso mit den Drums.
Ja, voll.
Wenn du noch Leute da hast.
Ja, ich hatte letztens, dadurch, dass jetzt der Platz so ein bisschen da ist, hatte ich dann letztens tatsächlich das erste Mal eine Session, auch mit einem professionellen Drummer, nicht so wie ich. Und dann war noch mein Gitarrist, der Richard, da. Und dann haben wir einfach so wirklich einen Song. Ich mache gerade die Filmmusik für einen Film.
Und okay.
Da haben wir dann quasi für so eine Szene einfach on the fly sozusagen. Ich wusste schon so ungefähr, wo ich hin will. Dann haben wir aber so echt so fast on the fly das Ding so live quasi zusammengebaut. Und das war auf jeden Fall, das hat richtig Spaß gemacht. Und da will ich auf jeden Fall noch viel mehr hin. Das kann ich jetzt, glaube ich, hier ganz gut verwirklichen. Und jetzt sitze ich zum Beispiel seit 3-4 Tagen daran, wie ich die Drums abmikrofoniere und versuche sozusagen die ganze Zeit die Drums so in eine bestimmte Richtung klingen zu lassen, wie ich das gerne möchte. Und wenn du dann alleine bist im Studio und quasi keinen Drummer hast, ist das auf jeden Fall ein sehr großer Pain, weil du die ganze Zeit was spielen musst, dann musst du die Mikrofone wieder verstellen, dann musst du wieder was spielen, weil du musst ja gegenhören, du kannst ja quasi nicht gleichzeitig spielen und es hören, weil du dann ja immer den Sound der Drums eigentlich mehr oder weniger direkt hörst, als das, was du da aufnimmst. Und du willst ja auch dann hören, wie es mit der Bearbeitung klingt, die du dann machst. Und das ist auf jeden Fall ein sehr mühseliger Prozess, dann wieder, okay, jetzt lasse ich das so, jetzt nehme ich aber oben die Overheads anders und jetzt mache ich setze ich die Overheads so und wie ist es, wenn die Overheads von hinten kommen und wie ist das, wenn ich die Hi-Hat nehme und wenn ich die Snare ein Stück hochtune. Also das ist ein sehr langwieriger Prozess, aber es macht halt irgendwie schon Spaß und es klingt am Ende doch anders. Also es ist auch irgendwie was ganz anderes. Ist schon geil.
Ey, das glaube ich. Und wie war das bei dir? Ich glaube, mich daran zu erinnern, bei mir war das auf jeden Fall so, als ich damals gesagt habe, ey, ich gehe diesen Schritt und nehme einen Kredit auf, was irgendwie schon so Pain in the Ass ist.
Du hast ja für deine Wohnung, die du quasi...
Genau,
ja.
Das ist schon irgendwie komisch, weil man als Musiker ja gemerkt hat, so, ey, man will ja eigentlich immer raus aus irgendwie Schulden und gerade wenn es am Anfang nicht so läuft und auf einmal machst du dir wieder, also du schaufelst sozusagen das alles wieder voll, was du gerade freigeschaufelt hast. war es dann so, okay, das muss ja wenigstens, muss dann Studio rein. Da, ne? Also Küche ist mir egal, Bad war mir egal.
Ja,
es war
klar.
Einfach nur so, ich brauche einen Vibe-Raum, ja. Wo irgendwie ein Studio rein muss.
Klar. Also ich habe das gesehen. Ich wusste ja ungefähr, was ich will. Und als ich das gesehen habe, habe ich sofort dieses Studio hier drinnen gesehen. Das ist ja noch ein bisschen verrückter, weil es gibt hier daneben gibt es noch so eine Art Nebengelass. Also nicht, was heißt eine Art, also Nebengelass und so eine kleine.
Der Großgrundbesitzer.
Naja, es ist einfach, es ist eine Scheune, eine Scheune ist übertrieben, es ist ein Stall. Ein Stall, der hat vielleicht so 80 Quadratmeter Grundfläche, sagen wir mal, vielleicht sind es 90. Das ist, da musst du aber alles machen, das ist quasi wirklich nur, da stehen im Moment nur Fahrräder drin und der ist auch feucht so ein bisschen und so. Und eigentlich ist ja so ein bisschen, war meine Idee, das da reinzumachen und dann so ein komplett separates Gebäude dafür zu haben. Aber das ist einfach, das hätte jetzt nochmal wahrscheinlich ein Jahr gedauert Und es ist auch, wäre auch budgettechnisch erstmal nicht so richtig drinne gewesen. Und das ist auch sowas, was ich gar nicht abschätzen konnte, weil ich ja auch ehrlich gesagt jetzt kein Handwerker vorm Herrn bin. Ich habe gestern Nachmittag hier draußen auf der Terrasse gestanden und habe die Terrassen, das Holz, was von der Terrasse ist, das hier dran ist, haben wir gestern abgeschliffen und neu gestrichen mit Holzlasur heißt das. Und ich habe meinen Vater, der kennt sich damit ganz gut aus. Der ist früher als Seemann unterwegs gewesen. Da musste man doch den einen oder anderen Mast mal pinseln und die Planken mal machen. So, deswegen, der kennt sich da ganz gut mit aus. Und der sagt mir dann, was ich zu tun und zu machen habe. Und ich widersetze mich dem dann, weil ich denke, ich weiß es besser, was ich natürlich nicht weiß. Und dann streiten wir, aber es ist irgendwie ganz cool. Und das ist so auch das höchste Gefühle. Also auch diese Decke hier, da darf man nicht genau hingucken, weil ich das alles sehr Freestyle gemacht habe. Deswegen habe ich mir jetzt so ein Riesenprojekt nicht zugetraut. Aber um die Frage zu beantworten mit dem Kredit, ja, ich dachte aber, dass es mich viel mehr stresst. Jetzt, wo es soweit ist und die Raten irgendwie abgehen, ist es so, ja, es ist halt wie eine Miete am Ende. Also es ist so, ich mache mir da jetzt auch keinen Gedanken, ich gucke auch nicht drauf, wie schuldig der Bank jetzt noch oder so. Also da würde ich
auch nicht machen.
Da würde ich wahrscheinlich verrückt werden.
Kleine Schritte.
Mir hat mal jemand gesagt, Schulden sind erst Schulden, wenn man sie nicht mehr bezahlen kann. Und das ist eigentlich ganz clever, weil ich würde, also wenn ich jetzt einen Kredit nehmen würde, um damit, ach, weiß ich nicht, in Urlaub zu fliegen oder mir davon irgendetwas kaufen würde, was sich so verbraucht, ja, dann ist das eine. Aber dem Moment, wo du einen Kredit nimmst, um das in eine Immobilie zu stecken oder selbst, auch wenn zum Beispiel die Leute immer sagen, ja, hast du eine Macke, jetzt hast du dir wieder irgendwie für tausende Euro irgendwelches Equipment gekauft. So. Wenn du dir gutes Equipment kaufst und wenn du eine gute Immobilie kaufst, dann kannst du das halt auch immer wieder loswerden. Das heißt, du wirst danach nie dastehen und irgendwie jetzt mit einer 500.000 Euro Schulden oder so dastehen, weil du einfach, weil du es einfach ja jederzeit wieder verkaufen kannst, im besten Fall. So, und genauso ist es auch mit gutem Equipment. Klar hast du vielleicht ein bisschen Wertverlust, wenn du es ad hoc verkaufen musst, aber wenn du jetzt ein Synthi für 5.000 Euro dann für 4.500 verkaufst, dann ist das jetzt auch nicht so dramatisch. Ich habe letztens mit einem gesprochen, der hat sich eine SSL-Pult bestellt für 50.000 Euro. Ein analoges SSL-Pult. Ein neues analoges SSL-Pult. Ich habe gedacht, alter Schwede, das ist auf jeden Fall eine harte Ansage. Der sagte auch, ja gut, ich habe das mir durchgerechnet. Im schlimmsten Fall, wenn ich in 10 Jahre verkaufe wieder und so, dann kriege ich vielleicht 10.000 Euro weniger. Naja, dafür der Spaß wäre es dann wert gewesen. Das ist okay, krass.
Ja gut, weiß ich nicht. Bin ja auch mal kurz auf so einen Gedanken gewesen, ob man das aber braucht.
Du, das ist,
aber wie alles im Leben, ne? Also wenn es einem Spaß macht und das irgendwie auf neue Ideen kommt und du
dafür dann, go for it. Dafür fahren wir alte Autos oder gar keins? Was,
gar keine.
Du fährst ja hast deins jetzt abgestoßen, oder was?
Ich habe meins abgestoßen. Ich bin Fahrradfahrer.
Siehst du? So. Und da mache ich mir zum Beispiel nichts draus. Und dann sehe ich meine Kumpels, die kaufen sich dann irgendwie, was weiß ich, Audi Quattro, so ein was weiß ich, was die sich da kaufen. Und ich denke so, ja, okay, geil, cool, schön. Ich habe mir.
Ja, ey, jedem das eine, deswegen. Vollkommen.
Ich hab mir einen Vorverstärker gekauft. Was macht der? Eigentlich nicht so viel. Der ist nur so ein elektronisches Spannungsgerät und so. Ah, okay, cool. Das ist so, das sind so dann Gesprächsthemen, wo dann die Leute aussteigen und sagen, ah, okay, gut, verstehe ich nicht. Aber.
Ja, auch so, ey, keine Ahnung. Man ist ja jetzt so in der zweiten Hälfte des Lebens. Der Lebensphase.
Oh Gott, das war jetzt aber ein Satz, den können wir bitte rausstreichen.
Den lassen wir schön drinnen. Das ist nämlich auch Part of Producer, weil irgendwann überlegst du dir halt auch, sollte man sich auch überlegen, für was man dann halt einfach sein Geld ausgibt. Und wenn es einem wirklich nicht irgendwie Spaß macht, sollte man es irgendwie nicht machen, weil man schon genug andere Dinge an der Backe hat, die einfach Geld kosten. Gerade wenn man auch in deinem Fall ja Familie hat, ist ja ständig irgendwas, was gebraucht wird.
Ja.
Und ich glaube, man darf da nicht vergessen, sich selber auch gute Sachen zu gönnen und einfach was, egal ob es ein Auto ist oder sonst irgendwas. Und bei uns ist halt die Mucke. Und deswegen ist alles, was irgendwie reinkommt, fließt auch wieder, natürlich auch bedingt, man muss ja Ausgaben machen. Also man muss ja, nicht, aber man sollte vielleicht hier und da was machen.
Ja. Das ist eine geile Entschuldigung übrigens, um sinnlos Stuff anzuordnen. Das ist meine Lieblingsentschuldigung.
So,
ja,
nee, du
ich muss wirklich? Ja, ich muss ja Ausgaben machen, so, ne?
So rechtfertige ich, seit 10 Jahren rechtfertige ich das, wenn ich bei Thomann wieder irgendwas groß bestelle, ist dann immer so, ja, ich brauche ja Ausgaben.
Genau.
Aber auf der anderen Seite ist es ja auch wirklich, ne, also wenn du jetzt angenommen, du hast 5.000 Euro auf der Bank liegen, als Sicherheit ist immer wichtig, irgendwie was zurückzulegen, auf jeden Fall. Für schlechte Tage. Oder wenn du jetzt einfach 5.000 Euro so viel hast und du kaufst dir irgendwas, was wo dein Herz dran hängt, du siehst das jeden Tag, hast du mehr davon, als wenn du 5.000 Euro irgendwo auf der Bank hast, die irgendwie rumliegen.
Und die dann vor allen Dingen viel weniger wert werden, so, ne?
Also, ja, ich bin auch kein Freund von ETFs und sowas. Also ich will das einfach in die Kunst investieren, ne? Und wenn dann irgendwas Cooles passiert, du machst irgendein Sample oder irgendeine Idee, die dann auf einmal jemand anderen antriggert, dann kommt daraus, dann hast du vielleicht sogar einen Mehrwert, den du dadurch gewinnst, weil, wie du auch schon gesagt hast, gutes Equipment, guck dir jetzt mal an, diese ganzen SP, MPCs aus den 90ern, da gibt es Leute, die zahlen 9.000 bis 10.000 Euro für eine Beatmaschine oder die Synthesizer, ein Juno oder ein Jupiter 8, so, da sind 25.000 Euro.
Ne? Ja, je nachdem. Ja,
25.000, so.
Alter,
also, what the fuck? Und das vor vielleicht 15 Jahren hast du den irgendwie für 3.000 Euro noch bekommen, gebraucht.
Also, ja, es steigt auch krass halt weiter. Ich habe nämlich tatsächlich, spiele gerade mit dem Gedanken auch, ein Rhodes, das sind so, es gibt so ein paar Sachen noch, die ich einfach super sexy finde. Ob man die jetzt braucht, ob die besser klingen, keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist einfach, weil wir, die Folge heißt ja Studio Vibes, so ein bisschen, ne? Und ich finde zu einem guten Vibe in einem Studio gehören auch geile Instrumente, die Bock machen, auf ihn zu spielen. Und es macht halt einfach viel mehr Bock, einen Rhodes zu benutzen und darauf zu spielen in der Produktion, als irgendein MIDI-Keyboard zu haben und die Neo-Soul-Keys. Obwohl die auch super klingen und ich die super oft benutze, das hat halt irgendwie ein anderes Gefühl. Und ich glaube, dass das auch zu einem guten Studio-Vibe gehört, dass nicht nur die Lichtstimmungen stimmen und dass das Umfeld stimmt und dass die Akustik stimmt und alles sowas, sondern dass auch die Instrumente dich einfach anschreien, sozusagen, so wie sie zusammengestellt sind, wie sie dort stehen, in ihrer Ergonomie, dass sie irgendwie sagen, spiel mich, mach Musik mit mir.
Ja. Aber auch da muss ich sagen, manchmal ist es einfach auch too much, weil ich habe ja so eine Synthesizer-Wand und du bist dann irgendwie am das ist jetzt hier wirklich ein Meckern auf sehr hohem Niveau, ne? Aber du bist dann da und denkst, jetzt könnte irgendwie der Prophet-Sound könnte jetzt irgendwie besser passen als der Moog-Sound und du verlierst dich. Also so geht's mir und es ist einfach erschreckend, wie schnell die Zeit vergeht, wenn du in the Zone bist und du nur denkst so, ey, scheiße, keine Ahnung, ich habe ja noch andere Sachen zu erledigen. Das ist so ein bisschen die Kehrseite der ganzen Sache, weil man über die Jahre im VST- und Homeoffice-Modus oder sagen wir mal Homestudio-Modus gelernt hat, effektiv und schnell zu arbeiten. Deswegen ist man, glaube ich, auch, ich nenne es mal in Anführungszeichen, erfolgreich, weil man halt schnell liefern kann. Und diese Diskrepanz, in der man sich so befindet, zwischen diesem in the Zone sein und viben und Spaß haben, aber trotzdem diesen Druck, man muss jetzt irgendwie neue Werke erschaffen oder neue Aufträge abarbeiten, das macht es dann manchmal schon ein bisschen schwierig, sich da rauszunehmen. Das ist, ich glaube, wenn du Fulltime-Künstler bist und sagst, ey, das ist deine Kunst und du willst das so machen, dann ist das natürlich dein Go-to-Go-Ding und dann verstehe ich das auch. Aber ich glaube, in unserem Fall ist das halt manchmal, also, wie soll man es erklären? Das ist wie auf dem Bolzplatz laufen, aber du weißt, du hast noch Hausaufgaben zu tun. So ist ein Gefühl für mich manchmal. Und dann kann ich mich, dann muss ich mich manchmal wieder aus dieser Welt rausreißen, was sehr schade ist.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das tatsächlich etwas ist, was jetzt unbedingt mit diesen analogen Geräten zu tun hat.
Klar,
du bist, genau. Aber darum geht's, also mir geht's zumindest darum. Ich für mich glaube, dass es immer darum geht, Spaß zu haben. Das ist natürlich auch ein Luxus, den man irgendwie erreichen muss. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was man am Ende hört. Also ich höre das zum Beispiel bei deinen Sachen auch total, wenn du Spaß an etwas hast oder wenn es halt einfach abgearbeitet werden muss, damit es weg ist.
Auf jeden Fall. So. Aber das Erschreckende heutzutage ist halt einfach so. Und das ist das, was ich, da muss ich irgendwie noch ein bisschen lernen, damit umzugehen. Dinge, die ich einfach hinrotze, ne, weil ich abgebe, sind meistens leider die Sachen, die erfolgreich sind. Und Dinge, wo ich wirklich sehr, sehr viel Energie und Herzblut reinstecke und ausprobiere, das sind dann einfach Sachen, die vielleicht nicht so gut ankommen. Und das ist so ein bisschen so ein Zeitmanagement-Problem, weil halt Zeit einfach, so blöd das klingt, ich merke einfach, wie wichtig und wie kostbar Zeit geworden ist. Mhm. Jetzt nicht nur so auf Ogiat und zur zweiten Lebenshälfte oder so, sondern weil alles so schnelllebig ist und du ständig irgendwie parat sein musst, ist es halt echt schwierig. Und deswegen glaube ich halt einfach, dass sau viele Menschen, oder ich ja selber auch, dieses Homestudio bei sich zu Hause haben, sehr zeiteffektiv ist, weil du halt alles schnell anderes als also Familienleben oder auch Privatleben besser managen kannst. Mhm. Was in einem Studio sehr, sehr schwer fällt, weil du einfach wieder räumliche Trennungen hast.
Ja, und, aber da würde ich dir gleich reinkrätschen, weil da spricht ja jetzt einer hier von der Front sozusagen, dieser Theorie. Und ich kenne ja beides. Ich hatte ja quasi vorher alleine gewohnt und hatte da sozusagen auch das Studio in der Wohnung. Jetzt mit Familie und
hast das Studio auch in der Wohnung?
Hab das Studio auch in der Wohnung. Und
okay, ich bin gespannt.
Und es ist auf jeden Fall, es ist anders. Also jetzt kommt natürlich erschwerte Bedingungen hinzu, ne? Also jetzt mit Corona und keine Ahnung, wie oft wir hier sozusagen im Lockdown waren. Also Lockdown im Sinne von Kind kann nicht in die Kita und so ein Scheiß, ne? Oder irgendwer hat's gerade und deswegen muss dann das Kind zu Hause bleiben. Jetzt hat's es gerade selber. Also deswegen ist das dann schon was anderes, weil wenn so ein kleiner Gnom dann die ganze Zeit dann reingewackelt kommt und irgendwas will und oder mein Vater kommt und will mir irgendwie zeigen, dass er jetzt neues Brett irgendwo dran gebohrt hat. Das ist zwar irgendwie alles nice und das sind alles nur so kurze Momente, die man ganz schnell abarbeiten kann, also abarbeiten in Anführungsstrichen, ne? Die man irgendwie schnell lösen kann, aber es reißt dich halt immer wieder raus. So, ne? Also während wir hier telefonieren und skypen und den Podcast aufnehmen, ist zum Beispiel mein Vater hier auf der Terrasse lang gelatscht und hat geguckt, wie das jetzt aussieht, was wir da angemalt haben und wollte schon wieder reinkommen und irgendwas quatschen und nicht so, nein! Und hab so gestikuliert und ihn interessiert das dann aber auch nicht so richtig, weil er das nicht so richtig versteht, warum ich denn, ich arbeite ja hier auch irgendwie nicht so richtig, mache ja hier irgendwie Quatsch und Keks oder so, weißt du? Und das, jetzt kommt er schon wieder auf die Terrasse und glotzt. aber es ist halt, es ist auch, es ist super, aber es ist tatsächlich viel schwieriger, in diese Zone zu kommen, weil das tatsächlich ja.
Okay, verstehe ich. Das kann ich.
Also das habe ich früher nicht so bedacht. Und das ist natürlich auch super schön und cool. Und jetzt klopft der Kleine gerade hier, wie bestellt, direkt an die Tür und will mir sein Auto zeigen. Und das ist alles super. Also es hat total viele Vorteile. Ich will das auch nicht missen, ne? Aber zu denken, dass man dann nebenbei mal noch so Familiensachen cool abhandeln kann, ist halt
Familie,
so, es ist halt Fluch und Segen zugleich, ja. Es ist so.
Also Kinder ist halt einfach der krasse Unterschied, ne? Also wenn du jetzt mit deiner Partnerin da wärst und da ist ja auch eine gewisse, man hat ja einen gewissen Respekt für die Privatsphäre, das ist ja auch das, was ich jetzt merke, meine Freundin ist im Homeoffice, da kann ich jetzt auch zu Hause nicht irgendwie laut Musik hören oder sowas, ne? Also man muss da Rücksicht nehmen und das ist ein Geben und Nehmen. Deswegen bin ich ja auch froh, einen Raum zu haben, irgendwo wo ich jetzt, was ich, 25 Minuten hinfahren muss und bin dann in so einer anderen Welt. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Das ist, das auf jeden Fall. Also ich verstehe deine Situation. Gerade Kinder, da will man auch nicht sagen, ey, jetzt hau mal ab, lass mich mal in Ruhe. Ich muss arbeiten, sondern
nee.
Das ist ja schön. So, ne? Das ist
genau.
Ja schön, wenn der andere irgendwie oder die andere Person irgendwie Anteilnahme haben möchte und das auch spannend findet, was passiert da. Und du triggerst ja auch jemanden an, der vielleicht, wer weiß, vielleicht in 15 Jahren selber irgendwie Musik macht.
Ja, er ist auf jeden Fall schon hart am...
er spielt doch deine Drums.
Er spielt schon auf den Drums immer rum so ein bisschen. Und er will auch manchmal ab und zu Musik machen. Und wir haben letztens auch schon mal das Tape-Delay auf den Kopfhörern ausprobiert. Das fand er auch sehr spannend, das Echo. Bevor wir uns völlig verlieren in diesem Studio und hin und her, lass unbedingt noch mal quatschen, was da jetzt noch so in dem halben Jahr bei dir sonst passiert ist, inhaltlicher Natur. Ich meine, das ist jetzt alles sozusagen, das ist alles der Raum und das Setting. Aber es ist ja sonst auch eine Menge passiert. Ich meine, du bist Grammy-nominated Marficki. So für,
ja, genau. genau der bin ich.
Genau der bist du. Erzähl mal. Kanye West.
Ja, keine Ahnung, das ist irgendwie auch alles noch immer surreal.
Wie ist das passiert? Barclays Collective, hol doch mal irgendwie aus.
Und, im Endeffekt, das, was ich jetzt, oder der Grund, warum ich den Podcast auch mit dir nicht mehr weitermachen konnte, war halt einfach das Zeitproblem. Dass ich so einem zweiten Frühling, würde ich mal das nennen, war, wo ich wieder mega viel Spaß hatte, Samples zu kreieren. Das heißt, so kleine Schnipsel, die man dann rumschickt und die andere Producer inspirieren, daraus Tracks zu machen.
Hört euch dazu gerne die Folge Das Anderson Pack an. Da reden wir ausführlich über dieses ganze Thema. Ja.
Und das wurde irgendwie viel, viel größer, als ich gedacht habe, dass es wird. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Und wir hatten Sessions und haben Sachen rausgeschickt und irgendwie kam das dann auf einmal, dass ich einen Anruf bekommen habe, dass du oder dass ich dann irgendwie mit Basti und Tim zusammen, dass wir da auf Donder-Album sind. Und das war so eine Nacht-und-Nebel-Aktion, so einen Anruf zu bekommen. Und überraschend. Und es hat alles gestimmt mit Credits etc. pp. Es ist eine super gute Abwicklung gewesen. Verträge, alles Mögliche. Also wirklich, sowas hatte ich noch nie gehabt. Und natürlich, ey, what the fuck, ist es Kanye West? Der Grund, warum ich mein Studium geschmissen habe und gesagt habe, ey, ich gehe diesen Musikerweg. und irgendwie hat sich da so ein bisschen so ein kleiner Kreis geschlossen. Und das war halt, als der Track dann rauskam, unglaublich. Also,
sag schnell noch, wie der Track heißt. Damit
der Track heißt Pure Souls und ist mit Kanye West und Roddy Ricch. Ja. Produziert von Mike Dean und Books.
Und euch.
Vielen Dank, Books. Und uns, ja.
ja, auf jeden Fall krass. Also als ich das gehört habe, auch super Nummer. Gefällt mir auch einfach super gut. Das war auf jeden Fall crazy. Und es gab ja so ganz lange die, okay, kommt das jetzt überhaupt aufs Album oder nicht? Und ja, so, weil das war ja auch so, Donner war ja auch so ein Riesenspektakel-Event von Kanye, der ja irgendwie das Social-Media-Game verstanden hat wie kein anderer.
Zu Donner eine Sache, weil das irgendwie für mich auch so so ein Aha-Moment war. Das Sample selber, was dann benutzt worden ist für den Track Pure Souls, war eigentlich, das war das für uns, in der Session, die wir kreiert haben damals, wir haben so 5-6 Dinger gemacht, das war einfach nur mitgeschickt, damit man irgendwie 10 Tracks zusammenbekommt.
Das Pack voll wird.
Es ist wirklich so. So, ich war auch schon, oh, der ist eigentlich zu simple, zu billig, weiß ich nicht, fühle ich jetzt gerade gar nicht so. Und das wurde dann mitgeschickt. Es ist wieder dieses Thema, wo ich merke, nur weil es mir vielleicht nicht so hundertprozentig gefällt, kann es dem anderen gefallen, plus mir ist dann wieder bewusst geworden, ich mache manche Sachen einfach immer noch viel zu voll, weil man irgendwie denkt, man muss so zeigen, was man kann.
Ja, ganz stimmt. Das ist das größte Problem, finde ich, generell beim Produzieren, dass du irgendwie genau das hinzubekommen, diesen Mittelweg zu finden zwischen diesem, ich sag mal, sich selber einwichsen auf lass mir das so, du. Hey, ist doch nicht für Kinder. Sich da irgendwie selber ein drauf geilen, dass du irgendwie jetzt die das noch und oh, das habe ich da noch rein und oh, wie geil ich das rechts und links gepaart habe und und aber auch dieses ganz simpel zu sagen, okay, es ist irgendwie simpel, aber es funktioniert. Und das versuche ich in letzter Zeit ganz oft so abzuklopfen. Ne? Immer nochmal wirklich jedes Element gegenhören. Bringt es etwas? Was ist sein Sinn? was ist der Sinn dieses Elementes? Ist der berechtigt oder nicht? Und dann mache ich ganz oft dann Sachen auch wieder aus. Also tatsächlich erstmal so alles vollmalen und dann mit dem Radiergummi wieder ran und alles irgendwie
runternehmen. Ey, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein Key. Da auch, ja, weil auch da, wenn ein Producer mit Samples arbeitet und den Beat macht, dann ist ja das Hauptaugenmerk ja der Rapper, der Performer, und der braucht Platz. Und wenn du alles frequenzmäßig vollgeballert hast mit Trompeten oder hier noch ein bisschen was und da noch ein bisschen was, wird's echt schwer für den Rapper da durchzustechen. Und das inspiriert ihn auch nicht. Und das inspiriert den Producer auch nicht. Und diese Sachen, die weiß ich eigentlich schon immer. Immer. Trotzdem fällt's mir wirklich sehr, sehr schwer, weil ich einfach, deswegen liebe ich zum Beispiel Instrumentalmucke machen. Mhm. Weil da kannst du dich richtig austoben und machen und tun. Und das ist so malen. Komplett freigeistmäßig. Alles andere ist so ein bisschen malen nach Zahlen, weil es gibt halt so gewisse Anforderungen, die ein Sample erfüllen muss oder auch eine Beatproduktion. Aber das komplett kreativ freie Sein, love it. Ich lerne auch da immer noch dazu, dass wirklich weniger mehr ist und dass man da auch, man muss sich mal rausfinden, vielleicht hat es auch was mit dem Ego zu tun, dass man irgendwie kein gelernter Pianist ist oder auch Gitarrist, dass man da einfach, oder dass ich da als Producer dann versuche, das zu verschönigen, indem ich irgendwo anders meine Skills nochmal mit reinbringe, durch Layern, dass es dann vielleicht irgendwie viel zu kompliziert macht. Also, da bin ich auf einer Spur.
Ja, aber das ist ja, aber da ist es ja gerade. Es ist ja gerade dieser innere Struggle, der das dann irgendwie auch spannend macht. Ich habe zum Beispiel jetzt angefangen mit auch so Samples. Ich habe dir mal eins geschickt davon, so was so der erste Schritt so da in die Richtung war, wo ich dann quasi so auch die Drums selber gespielt habe und ich bin wirklich kein Drummer, also nicht mal ansatzweise irgendwie. So, ich habe quasi vor einem Monat angefangen, so ein bisschen mit dem Drumset rumzumachen und habe dann da aber so wirklich diesen Ehrgeiz entwickelt, nein, ich muss jetzt diese Drums selber spielen und da, ich bin noch gar nicht so richtig sicher, aber was ich witzig finde, ist, dass es dadurch, dass es so stümperhaft ist, dass ich den Groove nicht zu 100% halten kann, weil ich einfach das nicht gelernt habe, hat es aber auch irgendetwas, was die ganze Sache so einer ganz eigenen Groove verleiht, so eine ganz eigene Unrundheit, die man beim Programmieren von Drums früher immer probiert hat zu imitieren. Ja, immer dieses, okay, diese unrunden Drumloops, die man nie so richtig loopen konnte und trotzdem hatten die dann so einen ganz eigenen Groove. Und dann finde ich das manchmal sogar ganz spannend, dass es halt nicht so perfekt ist. Da bin ich mir noch nicht so richtig sicher, ob es nicht doch geiler wäre, wenn denselben Groove nochmal ein richtiger Drummer spielen würde. Ich werde es mal auf die, ich werde mal den Versuch drauf ankommen lassen. Aber da entwickelt man dann auch so einen gewissen Ehrgeiz und nein, ich will, dass das alles, und ich habe dir das quasi auch geschickt, so, ey, hab ich alles selber gespielt. So. Obwohl das eigentlich gar keine Rolle spielt, so, weißt du? Es ist so, demjenigen, der das hört, dem ist das scheißegal. Den interessiert das null, so, weißt du, wer das gespielt hat oder nicht. Weil man denkt aber immer, man macht die Musik für andere Produzenten, um die sozusagen zu beeindrucken oder andere Musiker. Und für die macht man die aber eigentlich gar nicht, sondern eigentlich macht man die für Leute, die einfach nur bewerten, ob ihnen das jetzt gerade irgendwas gibt oder nicht.
In erster Linie machst du es für dich selber. So. Ja. Und ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz, dass du da auch einfach sagst, so, ey, ich will das selber auch mal gemacht haben. Ne? Und das ist ja wie Handwerken, ne? Wenn du das einfach für dich irgendwann selber, das macht ja Spaß, ne? Jetzt weißt du zum Beispiel, wie du deine Bretter irgendwie dran nagelst und lasierst oder sonst irgendwas. Ne? Also ich merke das auch, das macht halt.
So, du bist ja auch auf deiner Terrasse mal letztes Jahr umtriebig gewesen und hast.
Ich habe dieses Jahr wieder angefangen.
Ja, so. Ist doch geil.
Es ist für den Kopf das Beste, weil das eins der größten Probleme, die wir Kreative haben, also gerade auch im Musikbereich, du machst etwas und du kriegst nicht direkt dein Feedback. Also du kriegst vielleicht in 2 Jahren dein Feedback, wenn mal irgendwas genommen wird.
Oh, jetzt, oder warte, merk dir den Gedanken, jetzt will ich kurz reinspringen. Und genau das ist der Punkt, warum du quasi die ganze Zeit das für dich selber machst und dir selber das geil finden musst und selber irgendwie sozusagen genau. Die Belohnung haben musst und dich in deiner eigenen Soße bewegst, weil es dir von außen keiner direkt sagt, so, weitermachen.
Du bringst es wirklich auf den Punkt. Und das ist diese ewige Challenge, die man haben muss. Und wenn man selbstkritisch ist mit sich und der Welt, und dann ist das echt schwierig manchmal, weil man sich immer wieder hinterfragt. Und dann hat man im Nu nach einem Monat irgendwie 25 angefangene Beats und macht die nie zu Ende, weil man denkt, ach, ist nicht so geil. Die anderen Sachen klingen irgendwie besser. Man vergleicht sich ja auch immer. Mhm. Das ist halt echt das Schwierige, finde ich, immer noch. Feedback zu bekommen auf das, was man macht. Und das hast du halt, wenn du handwerkliche Sachen machst, das ist ein Projekt, wenn das halt jetzt nicht gleich ein Hausbau ist, aber wenn es halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, du streichst deine Gartenmöbel neu, mähst den Rasen, irgend so kleine Tasks, du kriegst direkt die Bestätigung, To-Do-Liste abhaken, mindmäßig, ein Traum. Ist wirklich gut, sowas braucht man. Also ich brauche es auf jeden Fall. Deswegen, und alles, was ich noch nicht kann, macht auch Spaß, das zu lernen. Ne? Also sei es jetzt auf musikalischer Ebene, dass ich auch sage, ich habe jetzt angefangen, wieder Bass zu spielen, weil ich einfach Bock habe. Ich könnte jederzeit René fragen, Flex, so, einer der besten Bassisten, die ich kenne, wirklich sehr, sehr guter
Grüße,
Typ.
Grüße an der Stelle an den guten
auf
Flex.
Auf jeden Fall. Könnte ich jederzeit fragen und der würde das besser machen. Viel, viel besser, schneller. Aber das Problem ist halt, so lernt man halt nie irgendwas, ne? Wenn du halt immer irgendwie andere Leute dazu holst. Und für eine Produktion, wo ich weiß, da sind Skills gefragt, das muss irgendwie High-End-mäßig sein, ist er auch the man to go. Aber für mich selber, wenn ich Sachen mache, was glaubst du, wie oft oder wie voll unsere Festplatten sind mit Sachen, die nie veröffentlicht werden, die man für sich selber macht, wo man sich sagt, ey, es fühlt sich gut an. Das ist halt für mich irgendwie auch wichtig, diesen Approach zu haben, zu lernen, weil dann kann ich auch René Sachen viel, viel besser erklären. Basslights oder gerade als ich mich mit Gitarren, mit Rug P unterhalten habe, verschiedene Griffarten und er mir Sachen erklärt hat, konnte ich auch besser erklären, ey, den Sound möchte ich gerne haben, das muss so und so klingen. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man so Grundbasics hat. Dazu gehört auch Chordtheorie. So blöd es klingt, I hate it. Aber ich kann, seitdem ich so ein bisschen weiß, seitdem ich das weiß, kann ich mit Basti, der viele Sachen für mich einfach einzockt, kann ich viel, viel besser reden. Und deswegen ist es so, lernen, auch handwerkliche Sachen, ist einfach nice, wenn du was gemacht hast und du bist so super. Auch wenn mir YouTube das YouTube-Video irgendwie mir fünfmal reingezogen habe, weil ich es immer wieder falsch gemacht habe. Das ist ja auch vollkommen okay, aber trotzdem sollte man sich nicht irgendwie allen Sachen das alles wegschieben und sich denken, ey, da kümmern sich andere drum. Ich bin jetzt nur noch fokussiert auf meinen musikalischen Werdegang. Ich glaube, dass es gibt Synergien in der privaten Welt, die dann wieder andere Sachen antriggern. Und auch Rasenmähen oder sowas. So blöd es klingt, kann was Meditatives sein. Und auf einmal kommt dir eine geile Idee. Und du machst irgendwie ein cooles Sample, weil du irgendwie angetriggert bist von irgendwie einer Idee, die in deinem Kopf war, die vorher vielleicht blockiert war oder sowas. Also ich lerne da auf jeden Fall jeden Tag dazu.
Hm. Ja, also tatsächlich. Immer mal was anderes machen zwischendurch ist tatsächlich etwas, was ich auch tue. Gezwungenermaßen auch teilweise. Aber
ich habe das vorher nicht gemacht. So, ich war echt jahrelang nur in meiner Musikerbubble. Also so, da konnte mir auch keiner irgendwas, da konnte mich auch keiner anquatschen und sagen, ey, das ist so, musst du so und so machen, weil so ist es. Und hab mir da auch nichts sagen lassen. Und das war irgendwie so, glaube ich, so ein Selbstbewusstproblem oder Ego-Problem, was ich da hatte. Und jetzt bin ich halt einfach offen. Manchmal sind es auch Leute, die die dir so kleine Hints geben. Und wenn ich überlege, dass ich gedacht habe, ich verstehe Ableton, dieses Programm Ableton verstehe ich. Ich benutze das seit 12 Jahren, ich weiß da alles. Auf einmal kommt auf YouTube irgend so ein Kit und erklärt dir einen so Shortcuts. Und ich denke nur so, okay, krass, ich weiß eigentlich gar nichts.
Naja, es kommt ja nicht drauf an, aber es kommt ja nicht drauf an, das zu wissen, dass der Shortcut geht, sondern es kommt drauf an, dass du am Ende weißt, wie du da was rauskriegst, was geil
klingt. Natürlich, aber es ist trotzdem, das Schlimme ist ja, dass man denkt, man weiß alles. Und das ist ja das, was ich für mich so rausgefunden habe, dass ich irgendwie so gedacht habe, ich weiß alles so klugscheißermäßig, aber eigentlich gibt es da noch so viel mehr zu entdecken. Und das ist das Tolle in der Musik und deswegen wird es auch die nächsten 40 Jahre, toi toi toi, wenn wir so alt werden, ne, Es wird einfach sicher so viele krasse Sachen noch geben, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und das ist das Geile in dieser Welt. Wenn man mal seine Bubble irgendwie mal verlässt. Ne? Das ist einfach verrückt, weil auch da gibt's den Producer El Hack, der sehr viel Percussion-Instrumente benutzt. So, und ich gucke mir die Sachen an und denke nur, El macht verrückte Sachen mit irgendeiner Rassel, die ich vorher noch nie gesehen habe, die er sich aus Nigeria hat besorgen lassen oder aus Kamerun. Und ich höre mir seine Packs an und denke mir nur so, boah, krass. So, diese Welt war für mich, Percussion war für mich immer nur so, ja, das der kleine Bruder von der Snare, der mal irgendwo, oder von der Hi-Hat, der irgendwo mal hinten mal irgendwo kurz auch Hallo sagen darf. Ja. Aber es ist krass, wie viel Impact das hat, wenn das alles irgendwie zusammenspielt. Und auch geil, dass man das irgendwie für sich immer neue Sachen entdecken kann. Love it.
Ja, tatsächlich. Nochmal kurz zurück zum Thema Studio-Geschichte, Studio-Vibes und so. Was sind denn bei dir so inspirierende Dinge im Studio? Also hast du jetzt mal abgesehen von Instrumenten und von irgendwas, also was sind so Sachen, die jetzt eher so, die quasi keine Geräusche machen, trotzdem bei dir im Studio sind?
Ich will eine Sache dazu nochmal sagen, weil das für mich so, keine Ahnung warum, es ist auch irgendwie ein bisschen strange, aber es war für mich so ein Aha-Moment. Ich habe nie richtig viel Geld ausgegeben für Boxen, weil ich mir immer gedacht habe, ey, so 1000 Euro für eine Boxen oder für Boxen, das sollte reichen. Die Kids hören das eh nur auf ihren Handys und man kriegt das schon alles gut hin. Und habe mir dann aber dieses Jahr, weil ich einen Kontakt zu Vokal gemacht habe, die mir einen sehr, sehr guten Deal gemacht haben für Boxen, habe ich mir Vokalboxen bestellt. Es sind auch Nearfields, aber richtig große mit einem Subwoofer innen drin. Mhm. Und habe zum ersten Mal wirklich seit vielleicht 10 Jahren wieder so ein Hörgefühl gehabt und einen Hörspaß gehabt, dass ich gesagt habe, wow, das triggert mich an, jetzt einfach immer regelmäßiger ins Studio zu gehen. Weil vorher war es so ein bisschen, man hat so ein kleines Home-Studio-Setup gehabt, das ging ja auch. Da musstest du ja nicht unbedingt raus, wenn es geregnet hat oder wenn es geschneit hat und du warst so, dann mache ich das halt einfach zu Hause aus. Es hat halt nur immer ewig gedauert, bis ich diesen Sound hinbekommen habe, der auch überall, so für mich persönlich, auch auf anderen Boxen irgendwie funktioniert. Seitdem ich die habe, es ist direkt ein Instant-Flair da. Es macht so viel Spaß, deswegen, also wenn ich mich nochmal entscheiden müsste oder wenn ich momentan in der Situation bin, wo ich denke, ey, mir einen neuen Synthesizer kaufen, ne, oder wirklich gute Boxen in einem natürlich guten Raum, der auch akustisch ein bisschen was hergibt, würde ich auf jeden Fall hätte ich nicht gedacht, dass es so viel ausmacht, auf Boxen wieder gehen.
Boxen, ich finde ja, die beste Box, in die man grundsätzlich erstmal investieren sollte, ist die Akustik, weil du kannst die beste Box der Welt haben. Wenn deine Akustik im Raum nicht stimmt, dann hörst du am Ende, halt immer nur den Raum und dann kommt dieses Box-Thema dazu. Dafür kurz noch ein kleiner Hinweis an der Seite. Und zwar, wir haben uns ja beide die Studios auch so ein bisschen akustisch natürlich bearbeiten lassen. Treaten lassen oder uns Sachen geholt und Beratung geholt. Und zwar beide von dem lieben Lukas von GIK Acoustics. Und das ist auf jeden Fall eine sehr renommierte Firma, wenn es um Akustikpanels und Akustikelemente geht. Und ich würde ganz gerne mit ihm eine kleine Short-Episode machen, so eine kleine Kurzfolge. Und ihm dort gerne mal all die Fragen stellen. Also das ist jemand, der wirklich jeden Tag Studios einrichtet, akustischer Natur. Und ihm dort gerne einfach Fragen stellen, die ihr mir uns schicken könnt. Und zwar einfach an feedback@beats-treats.net. Könnt ihr auch nochmal gucken in Spotify und Apple und so. Da steht im Text, steht überall diese E-Mail-Adresse drin. Schickt da einfach kommentarlos irgendwie einfach die Frage für, was weiß ich, schreibt Akustik oder so rein in den Betreff und schreibt uns irgendwie 1, 2, 3 Fragen, die ihr irgendwie schon immer mal jemanden fragen wollte zum Thema Akustik. Wie mache ich das richtig in meinem Studio? Wie funktioniert das? Auf was muss ich achten? Etc. pp. Von mir aus auch zum Thema Boxen. Das ist ja damit auch so ein bisschen verknüpft. Ich bin gespannt, was an Fragen kommt. Und dann reden wir mal eine kurze Folge nur über Akustik und werden da richtig nerdy. Ich glaube, dass das ein Thema ist, was für viele so eine Blackbox ist, die so ein bisschen überschaut wird immer, aber sie ist tatsächlich wahnsinnig wichtig. Das ist so meine Erfahrung gewesen.
Ist so. Man kann es halt nicht anfassen. Das ist das Problem.
Ja, man kann damit nichts machen. Es macht keinen Sound. Genau, das kostet das einfach nur Geld. So. Und dann denkt man sich so, ich hole mir lieber für 3000 Euro ein paar Boxen. Die kann ich dann hören. Aber na, wenn du die jetzt in den Raum stellst, in deiner Küche, so, dann kannst du da 3000 Euro Boxen haben oder halt nicht. Das macht überhaupt keinen Unterschied, weil die einfach vielleicht ein bisschen besser klingen.
Du hörst die Problematik nicht raus. Natürlich.
Du hörst
aber
am Ende
auch da, Akustik ist jetzt ein Feld und das wird wahrscheinlich auch in eurer Folge angetriggert. Du kannst auch schon für 500 Euro eine akzeptable Akustik dir zusammenstellen.
Ja.
Kommt auf die Größe des Raumes.
Man kann auch viele Sachen selber bauen, wenn man das möchte.
Natürlich.
Also so ist es nicht.
So.
Es ist ja, es ist auch alles kein Hexenwerk.
Fall. Das ist ja auch das, hier, mein Bruder hat das irgendwie mit den Deckensachen hat er das gebastelt, hat sich das vorausgerechnet. Dann hatten wir, also wir haben da echt viel ausprobiert. Auch mit diesem Sonarworks Mikrofon haben wir die Sachen eingerichtet. Es ist heutzutage einfach viel, viel möglich und bin einfach froh, dass es diese Technik einfach gibt. Und wenn du es nicht weißt, dass du halt wirklich auf YouTube guckst oder jetzt nächste Folge deinen Podcast dir anhören wirst.
Das ist viel besser.
Da einfach viel, viel besser, natürlich. Dir Know-how aneignen kannst. What the fuck? Geil, super. Aber du hast eine Frage gestellt bezüglich
inspirierende
Vibes.
Inspirierende Dinge im Studio, genau. Da nochmal drauf.
Und deswegen, die Boxen waren jetzt nur endlich mal so ein Aha-Erlebnis, was mir irgendwie gefehlt hat. Damit es für mich auch so eine Symbiose und perfekt ist.
Ja.
Aber das Wichtigste, das Allerwichtigste ist Licht.
Licht.
So, Tageslicht.
Hast du Tageslicht?
Ja, das unterschätzt.
Das ist ja so eine, also ich gucke mal ja ganz oft, also es gibt ja für mich sozusagen das, der, wie soll ich sagen, der Porno für mich ist ja tatsächlich, sich andere Studios auf YouTube reinzuziehen und Leute, die da drinnen sitzen und Musik machen, das ist so für mich sehr befriedigend. Und triggert mich natürlich die ganze Zeit auch immer an, dann irgendwie, dass das dann so aussieht wie da und, ne, und man kriegt ständig neue Inspirationen und das kostet dann wieder 3 Tage Arbeit und man macht dann keine Musik, aber wie auch immer. Da ist ja die große Frage, ganz oft, es gibt Studios, die sozusagen komplett auf Tageslicht verzichten, aus akustischen Gründen oder aus bautechnischen Gründen, warum auch immer.
Mhm.
Und dann gibt es Studios, die zum Beispiel so komplette Panoramafenster haben, wo ich mich dann teilweise frage, so, Hallo Flatter-Echo, Physik bleibt Physik, das wird niemals geil klingen da drin, ne? Aber es sieht halt unfassbar schön aus. Wie ist da deine Philosophie?
Das ist so die Frage, was du für dich halt einfach, wo du deinen Fokus drauf setzt, ne? Wenn du jetzt irgendwie Mixing-Engineer bist und da die ganze Zeit eh nur Sachen abarbeitest, und vielleicht jetzt nicht Inspirationsquellen brauchst, ist es okay, wenn du kein Tageslicht hast, solange du nur ab und zu mal trotzdem irgendwie in der Kippenpause oder whatever mal rausgehst, weil ich habe den Fehler nämlich auch gemacht, dass ich früher alles einmal abgedunkelt hatte und mich komplett in meiner Zone fokussiert hatte. Und ich sag's, wie es ist, ich glaube, mit einem Teil der damaligen Depression kam auf jeden Fall daher. Also Tageslicht, ich finde das heutzutage wirklich für mich persönlich super essentiell. Es gibt nichts Schöneres, wenn man sogar noch meine Fenster gehen zur Sonnenuntergangsseite hin. Das heißt, es ist Instant Wipe da, brauche ich. So, dass ich jetzt leider, weil ich halt, ich musste den Kompromiss machen. Es gibt ja hier in dem Building mehrere Räume. Und es war so der Kompromiss, entweder eine bessere Soundästhetik in einem anderen Raum, weil mein Raum ist auf die Straße hinzuführen. Das heißt, wenn LKWs vorbeifahren, oder größere Autos oder die Feuerwehr, Polizei und du machst Aufnahmen, du hast es dann irgendwie mit drauf. Nervt, ist ärgerlich. Aber wie oft macht man das? Also ich recorde sozusagen eigentlich, wenn's hochkommt, 10% meiner Zeit recorde ich irgendwas. Der Rest, Synthesizer braucht, weißt du, okay, ne? Die schließt man an, Rhodes schließt man an, Gitarre schließt man an.
Mikrofon-Recordings.
Mikrofonierung, ja. Man könnte das ja auch, man könnte auch das Rhodes mikrofonieren, man könnte ja auch viel mit Raum arbeiten. Gibt ja da auch Leute, die machen das sehr, sehr gerne, um so ein Vintage-Vibe auch hinzubekommen. Aber für mich ist es vollkommen okay und es ist halt wie bei allen Sachen im Leben, man muss halt Kompromisse so überlegen. Und da hilft einem einfach eine Pro- und Kontraliste. Weil manchmal kommt man mit seinen Gedankengängen gar nicht mehr hinterher. Und bei mir war es dann so, dass ich eine Kontra-, Pro- und Kontraliste hatte und dann gesagt, ey, ich nehme jetzt den Raum hier, weil mir einfach Tageslicht super wichtig ist. Es bringt nichts, wenn ich einen geilen Sound habe und die ganze Zeit irgendwie denke so, ah, draußen scheint die Sonne und keine Ahnung, und hier ist jetzt irgendwie alles so düster und nee, also, und das Gute ist halt, neben dem Tageslicht, was halt auch einfach wichtig ist, ist halt auch eine Lichtbeleuchtung, wenn es draußen mal dunkel ist und du bist irgendwie bis nachts um zwei im Studio, dass du einfach da eine schöne Beleuchtung hast. Mein Bruder zum Beispiel ist sehr pragmatisch, der sagt so, er will lieber, also er hat jetzt zum Beispiel da in dem Studio ein helles Licht installiert, ne? Also was so fast wie so klinisch ist, mhm, ne? Wo du dann halt alles erkennst, ne? Du siehst überall alles, aber das brauche ich ja nicht. Ich brauche ja einfach einen Vibe, deswegen habe ich dann gesagt, ey, ich will doch lieber gedimmtes Licht und bastel mir jetzt halt einfach gedimmtes Licht, was einfach so einen warmen Orangeton hat.
Ich hab ja bei mir so bunte Lichter, also ich kann quasi sowohl, man kann die dimmen und man kann die aber auch teilweise, also nicht alle, aber einige davon mit buntem Licht versehen. Da habe ich mir so ein paar Lichtstimmungen programmiert und ist ganz geil. Das Problem ist so tatsächlich, dass ich ja meistens anfange, tagsüber, da habe ich dann das Licht nicht an und dann abends mache ich dann irgendwann mal das Licht an. Oder ich habe das Licht tagsüber schon an, aber nur diese helle Beleuchtung, um sozusagen noch ein bisschen mehr Tageslicht zu imitieren. Und dann ist irgendwann abends und dann vergesse ich einfach, das Licht umzustellen. Und sitze dann halt in diesem hell erleuchteten Raum und denke dann irgendwann so, ah, jetzt mache ich mir mal ein cooles Licht. Also wenn man dann in der Zone ist, spielt es dann am Ende doch gar nicht so sehr eine Rolle, wie man denkt. Aber ich versuche auf jeden Fall, wenn Künstler da sind, das irgendwie immer auch die Lichtstimmung stimmt, damit die sich einfach wirklich wohlfühlen und oder andere Künstler, also müssen auch gar keine Sänger sein, ne? Oder auch Instrumentalisten.
Deine Gäste einfach, genau. Dass sich deine Gäste einfach wohlfühlen. Und dafür hat man ja auch sein Studio. Ich glaube, das ist ja dann auch eine Sache, die wir vielleicht am Anfang gar nicht erwähnt haben. Du machst natürlich auch für dich, aber du willst natürlich auch, dass sich deine Gäste wohlfühlen. Und dass sie auch auf Ideen kommen. Ja, ne? Und je mehr du an so blöd das jetzt klingt, aber deswegen ist es für mich zum Beispiel auch wichtig gewesen, verschiedene Bässe zu haben, verschiedene Gitarren. Das heißt, wenn ein Gitarrist kommt, die bringen natürlich immer ihre eigenen Sachen mit, aber man kennt das ja noch aus dem Kindergarten, ist aber auch schön, mit den Spielsachen der anderen Kinder zu spielen. Mhm. Und im Endeffekt ist das so, ne? Und unsere Studios sind Playgrounds, es ist einfach, es muss andere Leute auch mit inspirieren. Und das war mir einfach auch wichtig, nicht nur mich, sondern halt auch, dass wenn ich Leute da habe, das ist nicht so wie vorher war zu Hause, man baut da sein Nord auf und dann zockt Basti ein, dem ist es scheißegal. Jetzt sitzt er am Piano und hat vielleicht ein ganz anderes Gefühl und kommt dadurch auch auf andere Ideen. Also ich merke, dass wir, wenn wir arbeiten, das ist schon ein Unterschied, als wenn wir bei mir zu Hause gearbeitet haben. Mhm. Weil man halt einfach ausprobiert. Jetzt meine neue Welt, die aufgeht, ist selber Gitarrenpedals benutzen und die Gitarre selber zu machen. Und man ist dann so, okay, wie hat das Thundercat hinbekommen? Dieser Bass-Sound, wow, ist so krass. Und ich werde es nie so spielen können, aber diesen Sound, das kann ich hinbekommen. Also probiert man aus. Mhm. Und das macht einfach so viel Spaß. Und das wäre wahrscheinlich zu Hause nie passiert.
Hast du sonst irgendwie noch Sachen drinne? Bei dir im Studio, die irgendwie, also jetzt von Licht abgesehen. Ich habe zum Beispiel bei mir probiert, das so voll zu stacken mit irgendwie Büchern und Bildbändern und inspirieren. Ich weiß, dass bei dir auf der Toilette lagen da immer so welche, als du noch dein Studio zu Hause hattest.
Bildbänder? Was für Bildbänder? Was für?
Von nackten Frauen. Nein.
Ich überlege gerade.
Nein.
Ach so, nee, du meinst, diese ganzen Producer-Bücher.
Genau.
Diese, okay, ja. Mm.
Ja. Oder ich habe so Cover, zum Beispiel so Cover-Artworks und so, oder auch Graffiti-Bücher oder Kunstbücher
es,
oder sowas.
Ist alles bei mir zu Hause, aber ist auch auf meiner To-Do-Liste, dass hier noch so ein bisschen mehr Wohnzimmer-Flair aufkommt. Ich war nämlich mal in London in einer Session in so einem Studio und das war einfach, das sah aus wie so ein Harry Potter Raum, richtig groß, große Decken, alles mit Holz verkleidet, also wirklich Holztäfelung. Es war, und du hast über die Londoner Dächer gucken können und dann stand da einfach ein Piano drinne und das war eine riesengroße Library, Bücher-Library über Musikbücher und Philosophie Da stand ein Piano drin, ein Desk, zwei Boxen. Und diese Bücher und diese Library haben einfach, glaube ich persönlich, diesen Sound irgendwie auch ausgemacht. Das heißt, wenn wir recorded haben, es hat einen ganz anderen Raumklang gehabt. Also es war echt sehr warm, sehr intim. Das hat mich irgendwie sehr inspiriert. Aber ja, wie gesagt, next to do on the list.
Die Bibliothek noch bauen. Verstehe. Cool.
Bei dir, eine Sache habe ich noch so, das würde mich interessieren.
Ja.
Was sind so für dich so, wo du sagst so, Dinge, die du vielleicht auch nicht so bedacht hattest, als du jetzt angefangen hast, dein Studio zu bauen. Du hast ja mal erwähnt, die Decke war ein großes Problem. Mhm. Und die Verkabelung, gibt es dann auch noch abseits davon Dinge, wo du merkst, das hättest du dir so nicht vorgestellt? Weil ich finde das immer sehr, sehr spannend, auch sich mit anderen Leuten darüber auszutauschen. Vielleicht gibt es ja irgendwas, wo du sagst...
Ja, ich habe zum Beispiel...
Heizung zum Beispiel. Bei mir ist ein ganz großes Problem, was auch jetzt im Winter da war Heizung. Ne? Also die nicht richtig funktioniert, killt instant wipe.
Ja.
Deswegen siehst du mich auch oftmals in Fotos mit Jacke im Studio sitzen. Das ist nicht, weil ich jetzt irgendwie der krasse Motherfucker G bin, sondern weil es einfach wirklich kalt ist.
Ah, ja, so ist das. Grammy nominated, aber die Heizung geht nicht. Es bleibt ein Hustle forever.
Das hat ja, wie gesagt, da muss ich meinen Bruder auch in Schutz nehmen. Ey, das Building, was hier war, das war aus oder ist aus den 1956 gebaut worden. Hier musste echt richtig viel gemacht werden und manche Sachen funktionieren halt einfach nicht. Und
das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich hatte das auch. Ich habe hier zum Beispiel, ich musste dann einen Heizkörper auch sozusagen killen. Da ist nämlich jetzt meine Bassfalle davor und den kann ich jetzt anmachen und damit meine Bassfalle heizen, aber das macht irgendwie keinen Sinn. Das heißt, es bleiben nur noch zwei Heizkörper für den großen Raum übrig und die klackern dann auch ganz gerne mal. Ich habe noch in diesem Zimmer, was ursprünglich eigentlich wahrscheinlich der Wohnbereich war, ist auch noch ein Holzofen, also so ein Kamin drinne. Das heißt, ich kann auch ab und zu, habe ich dann auch den Kamin benutzt, was natürlich auch nochmal einen ganz geilen Vibe hatte.
Okay, du hast einen Kamin bei dir im Studio, oder?
Ich habe einen Kamin im Studio, genau.
Okay.
Das ist schon cool, das ist auch sehr vibey. Ist natürlich akustisch nicht so das Allerbeste, aber da bin ich auch mittlerweile so ein bisschen weg von. Also ich habe zum Beispiel, ich habe eine, ich glaube, zwei Wochen lang bin ich verzweifelt daran, weil ich auf meinem Tisch, also wenn ich in die Box gesprochen habe, oder nicht in die Box, also wenn ich quasi an meinem Tisch gesessen habe und gesprochen habe, dann hat es immer von meinem Bildschirm, weil der so breit ist, hat das immer so krass reflektiert und ich hatte dann immer so krasse Flatter-Echos. Also wirklich so, dass ich beim Sprechen gehört habe, ich habe ein Flatter-Echo und das hat mich völlig wahnsinnig gemacht. Mittlerweile kann ich damit leben. Ich habe dann irgendwann meinen Kumpel Lex Barkey angerufen, der ja Mixing- und Mastering-Engineer ist und ihn gefragt, ob er das Problem auch hatte, wie er das löst, weil ich kann ja den Monitor nicht wegstellen und ich kann auch den Tisch nicht wegstellen. Dann hat er gesagt, ja, habe ich, aber ich höre das nicht mehr. Und dann habe ich irgendwie, das war dann so für mich okay, da dachte ich so, okay, wenn dem das nicht stört, dann darf dich das auch nicht stören. Weil es ja am Ende nur, jetzt zum Beispiel, wenn ich recorde, müsste man das sogar ein bisschen hören, weil ich ja jetzt genau so spreche. Mhm. Aber wenn ich Musik abhöre, dann geht der Schall sozusagen davon weg und wird nicht reflektiert. So, damit ist es dann auch eigentlich egal. Es ist ja nur für mich, wenn ich da reinrede, dass es komisch klingt. Das sind so Sachen, wo ich dann mittlerweile gesagt habe, okay, komm, scheiß drauf. Man muss es jetzt auch nicht bis ins, man kann nicht alles lösen und man muss einfach anfangen zu arbeiten und deswegen auch das mit dem Kamin war dann so, ja, dann ist das halt so. Dann ist da hinten vielleicht nicht die Top-Akustik und irgendwo sammelt sich das da und ja, okay. Aber dafür ist der Vibe halt cool. Und genau das ist auch der Trade-off, den man quasi macht, wenn man Fenster hat und sagt, man möchte Tageslicht reinhaben, weil das natürlich immer ein akustisches Problem wird. Aber gibt es dir halt mehr, dass jetzt die Akustik da nochmal 20% besser ist? Oder ist es irgendwie wichtiger, dass du inspiriert bist und das Gefühl hast, dass du noch Teil des Tages bist und nicht ein Vampir? Ey, so, ne?
Und vor allen Dingen, wenn du weißt, wo deine Fehler liegen, ne, kannst du die auch so ein bisschen mit einem berechnen in dein Mixing. Also ich weiß ja, was hier so die Probleme auch mit den Fenstern sind. Das heißt, das Hybrid-Abhören ist für mich jetzt nicht nur über die Boxen, sondern natürlich auch gepaart mit den Kopfhörern. Ne? Mhm. Weil auch da der Raum ist nice, aber alles, was im Subbereich stattfindet, das kann ich überhaupt nicht richtig wahrnehmen. Ich glaube, im Subbereich, das ist das Schwierigste, da das irgendwie so hinzubekommen, dass du das wirklich gut ohne Kopfhörer analysieren kannst, brauchst du so ein, also dann brauchst du wirklich komplett,
ja, das ist
Raum- und Raumkonstruktion, ja, ja, alles, weil das ist so ein großes Energiefeld, das irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Also da mache ich halt gerne auch Kompromisse und sage so, okay, dann versuche ich es über die Kopfhörer.
Ja, mache ich auch jetzt tatsächlich ganz viel, weil ich das auch erkannt habe, dass ich da nicht bis ganz zum Schluss komme mit dem, was mir akustisch zur Verfügung steht und was auch noch sinnvoll ist zu investieren. Voll. Und was du dann auch an Raumgröße wieder verlierst und so, ne? Du musst das ja, es ist ja einfach alles Physik. Das aber alles in der Folge mit Lukas. Also schreibt uns da feedback@beats-treats.net. Du hast gefragt, was ich noch irgendwie anders machen würde. Also tatsächlich weiß ich gar nicht, ob ich was anders machen würde. Ich glaube, ich habe mich damit abgefunden, dass es ein ongoing Prozess ist und dass ich sozusagen immer auch ständig, ich habe letztens angefangen, wieder die Einzündis von der einen Seite auf die andere Seite zu räumen und ständig bin ich irgendwie am Hin- und Herräumen und versuche das Optimum zu finden. Was ich zum Beispiel einen ganz schwierigen Kompromiss finde, der sich für mich nicht so richtig lösen lässt, ist, dass ich, wenn du die Synthesizer, also du sitzt vor deinem Tisch, ne, und dann hast du rechts und links Synthesizer oder du hast auf einer Seite die Synthesizer, wie auch immer, ne. Das heißt, du spielst, musst dich aber dann drehen, ja, und um das zu spielen. Das heißt, dass du dann aber eigentlich ja nur noch den Sound von rechts hörst. Oder von links, je nachdem, wie rum du dich drehst. Das zum Beispiel war für mich immer so ein Riesenproblem, weil ich dann dachte, ja, aber wenn ich da jetzt einen geilen Sound einstellen soll und so wirklich so die letzten Sachen noch tweaken soll und aber eigentlich gar nicht richtig höre, dann kann ich zwar wieder die Kopfhörer nehmen, aber dann bin ich ja wieder aus diesem coolen Modus raus, dass ich irgendwie so mich so frei bewege und so. Und das ist zum Beispiel so ein Problem, was ich für mich noch nicht selber gelöst habe. Und dann aber einfach sage, ja, okay, dann ist es halt so. Und dann wird der Sound halt so, wie ich ihn dann fühle in dem Moment dort und kann ihn nochmal gegentesten, wenn ich so anhöre. Und man versucht sozusagen immer dieses beste Maximum zu erreichen oder sich das erstmal zu stellen. Und dann merkt man, ah, okay, alles hat irgendwie sein Pro und sein Contra. Und klar kann ich die auch alle in Front stellen und dann stehen sie direkt davor. Aber dann kann ich halt nicht mehr arbeiten. So, ne? Also, oder ich baue halt noch zwei paar Boxen mehr hin, um die dann von der Seite anzuschalten. Dann bin ich aber die ganze Zeit damit beschäftigt, immer umzuschalten und immer den bestmöglichen. Und dann habe ich wieder einen zusätzlichen Arbeitsschritt, der wieder meinen Vibe killt. Also es ist so ein bisschen schwierig. Aber das Problem hätte ich vielleicht am Anfang noch ein bisschen mehr probiert zu durchdenken. Und auch gerade die Verkabelung und die Überlegung, was will man anschließen, alles. Aber ich glaube, beim nächsten Studio wäre das nochmal was anderes, wenn ich dann die ganzen Geräte hätte und schon von vornherein wüsste, wie ich die Kabel verlegen will. Und
glaub mir,
was man immer machen sollte, mir, immer mehr haben.
Es wird immer anders werden.
Ja, das ist das.
Ich hab mir sogar einen Plan gemacht, wie ich was mit was, wo, wie, wo verkabel. Ne? Und es hat mich wirklich. Das Problem war dann auf einmal, hast du einen Brumm. Und du denkst nur so, ey, ich hatte noch nie einen Brumm. Warum habe ich jetzt einen Brumm? So, und dann gehst du vom Kleinsten ins Kleinste, untersuchst alles, checkst die Pedals. Ich habe zum ersten Mal Pedals benutzt. Okay, dann holst du dir andere Netzstecker, ne? Weil du liest im Internet, okay, das kann über die Netzstecker kommen. Dann holst du dir einen anderen Netzstecker. Dann ist das auf einmal da, ist wieder nicht da. Und du denkst, es liegt an der Mischpult. Das heißt, diese Fehlersuche, ich bin da mit meinem Bruder, der ist da mit so einem Gerät dran, da hat er wirklich alles durchgemessen. Na, ist alles okay. Und im Endeffekt war es das fucking der Netzwerkstecker von meinem MacBook, auf den wir dann irgendwie nach 2 Monaten gekommen sind. Ne? Und selbst wenn du dir Pläne machst, es kommen immer irgendwo Kleinigkeiten, die diese Pläne wieder zunichte machen. Und da auch, ja, ist der Austausch einfach so wichtig. Deswegen finde ich Foren so wichtig. Deswegen finde ich Podcasts etc. pp., dass du einfach so Informationen bekommst. Weil wie gesagt, dieses MacBook-Ding, da gibt's einen Forum-Eintrag, da stehen ganz viele Producer, sagen sich dann, ey, ja, das hat so, gerade wenn du mit einem, nicht mit einem iMac, also mit einem festen PC oder sowas arbeitest, sondern mit Laptops, die brauchen ihre Spannung. Und dann gibt es halt einfach, kann es passieren, wenn du ein Netzteil nicht anschließt, dass du in der Steckdose, dass deine Erdung nicht richtig durchgeht und dann hast du so ein Fiepen. So, und ich bin so froh, dass es da dieses Internet gibt, die dann auch in so Situationen helfen können. Ne? Und gerade Kabeln und auch Steckdosenleisten sind so Sachen, ich habe immer gespart daran, weil ich immer gedacht habe, so, ach, wer braucht das so? Jetzt ist alles am Start mit Blitzschutzableiter und etc. pp. Und es macht was aus. So, es macht einfach viel, viel aus, wenn du nachher nicht mehr diesen ganzen Hassel hast, wo du wie, wo was hinmachen musst. Bezüglich Spannung. Weil das ist ja auch noch so ein Ding, ich hatte früher auch, als ich im Odenwald gewohnt habe, ist mir öfter mal die Sicherung rausgeflogen, ne? Wenn ich mehrere Synthesizer gleichzeitig angeschaltet habe. Und dieses ganze System einfach mal von Grund auf durchzuplanen, ist ein Pain in the Ass gewesen, aber es lohnt sich jetzt. Jetzt hat alles so, ich drücke auf den Knopf, geht überall das Licht an. Ich drücke auf den Knopf, ist der WLAN-Router an. Ich drücke auf den Knopf, gehen die Preamps an. Dann gehen irgendwo die Gitarren an und also die Amps sozusagen und die Pedals. Und das ist alles so ein bisschen durchdacht und ich merke einfach, das war echt vorher überhaupt nicht möglich, weil es einfach unstrukturiert war und es war wirklich dieses, ich sag mal, Künstler-Live, einfach reinstecken, ausprobieren, ah ja, dann haben wir halt ein Rauschen drauf, dann bleibt es halt einfach, ist egal. Ne, es ist ein Stilmittel, da haben wir halt einfach Rauschen mit drauf. Wenn du jetzt aber auch merkst, ey, das ist eben nicht mehr drauf und du kannst einfach viel freier und schneller arbeiten, kann ich jedem nur empfehlen, sich einfach im Vorfeld auch Gedanken drüber zu machen, über die Architektur der Stromversorgung und vor allen Dingen der Verkabelung. Das ist eine Sache, die ich auf die leichte Schulter genommen habe, die mich jetzt bestimmt 2-3 Monate das in die Länge gezogen haben.
Mhm. Ja, das auf, also
ich weiß nicht, wie es bei dir war. So.
Ja, du, also ich hab da von vornherein tatsächlich jetzt geguckt, dass ich mir gleich ein paar ordentliche Steckdosen geholt habe, auch nicht alles. Bis jetzt habe ich noch kein Brummproblem, deswegen, ne, also je nachdem, mal gucken, noch mehr Sachen dazukommen.
Pedals.
Ja, da hatte ich bis jetzt auch noch nicht das Problem, muss ich mal gucken. Also was ich auf jeden Fall, also ja, also das spielt auf jeden Fall eine Rolle, dass man da auf jeden Fall gucken muss, wobei das natürlich alles so super unkreativ und es geht so in Elektrikerjobs und es ist so, man will sich damit eigentlich nicht auseinandersetzen. Das ist so, kann da jeden verstehen, der sagt, boah, fuck, Alter, dann ist es halt so. Aber nichts ist natürlich nerviger als irgend so ein Rauschen. Ich habe zum Beispiel einen Brummen auf meinen Auratone-Boxen, aber ich glaube, dass es einfach Vorverstärker bedingt und das kriege ich auch nicht weg und ja, das ist halt so. Ich höre es aber dann beim Abhören im Prinzip gar nicht, von daher ist es mir auch egal.
Okay.
Aber was auf jeden Fall ich sagen kann, immer größer denken, als man es in dem Moment braucht. Ne? Also wenn du dir eine Patch Bay holst und denkst, ach naja, ich brauche ja hier irgendwie nur meine 4 Synthesizer da reinstecken und fertig, reichen mir auch irgendwie 8 Kanal, keine Ahnung, ob es 8 Kanal Patch Bays gibt. Hol dir eine mit 24, so, weißt du? Gib halt die 50 Euro mehr aus, weil sonst fängst du irgendwann an und sagst, ach shit, jetzt brauche ich eine zweite und ne, oder wenn du irgendwo Kabel hinlegst für Mikrofone, dann denk nicht, okay, ich habe irgendwie 3 Mikrofone, die ich da jetzt anschließen will, sondern denk gleich, ja, aber was ist, wenn noch 5 dazukommen? So, dann habe ich halt irgendwie, oder noch 3, dann habe ich halt irgendwie 6. Weil es wird irgendwie der Moment kommen, so wahrscheinlich. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Also gleich lieber etwas mehr anlegen, was Kabel und so angeht und Anschlüsse, als alles so auf kurz knapp zu machen. Weil sonst rufst du dann alles wieder raus und musst dann die ganzen Kabel wieder neu verlegen. Und ist halt nervig.
Verständlich. Sehr, sehr spannend. Vielleicht machen wir in 2 Jahren nochmal eine Folge Studio Vibes Part 2. und dann wird es wahrscheinlich auch wieder komplett anders sein, weil das gehört ja auch zum kreativen
Prozess. Ja, das ist ja auch geil. Das macht ja auch Spaß. Es geht ja auch darum, dass wenn man die immer mal das Setting wechselt, ja, immer mal irgendwie Sachen woanders hinstellt, dann geht es ja auch nur darum, okay, was macht das dann am Ende mit meiner Produktionsart? Ändert das das irgendwie oder nicht? Und dann, also mir geht es da ganz oft so ein bisschen darum, einfach.
Auf jeden Fall, was ich aber auch für mich gelernt habe, ist es, ich bin ja oft sehr oft umgezogen, ne? Um neue Inspirationen zu haben. Ne? Man saugt ja auch neue, alles was neu ist, ist auch irgendwie spannend und bei mir ist es auf jeden Fall so, ich bin jetzt jemand, wenn es irgendwo zu lange ist, zu lange in einem Raum, ob es jetzt mental ist oder auch wirklich physisch, dann nehme ich Reißaus und gehe irgendwo anders hin. Ne? Und lerne jetzt langsam so ein bisschen, das auf mentaler Ebene auch mal so hinzubekommen. Dass man einfach auch hingeht und sagt, so, dass der Raum gar nicht, dass man sich gar nicht im Raum ändert, dass das alles so gleich bleibt, aber seine Einstellung zu gewissen Dingen ändert. Zum Beispiel, dass man halt das Rhodes immer da stehen lässt und benutzt jetzt mal, keine Ahnung, ein Amp, ein Tape Recorder und macht einfach mal in dem Raum selber, in dem man jetzt ist, wie soll ich das erklären? Man geht jetzt einfach selber hin vom Mindset und versucht, neue Wege zu kreieren, ohne etwas zu verändern.
Mhm. Aber man verändert ja dann auch wieder etwas. Du veränderst ja dann den Signalfluss. Also das ist ja...
Aber ich räume nicht ständig um.
Ja, so,
dieses,
klar,
dieses, was
klar.
ich sonst immer habe, ach, das könnte da sehr besser aussehen für einen Instagram-Post oder da fällt die Sonne besser drauf.
Ja, aber weißt es, du, ist diese, so. Dieses, es ist so. Ich habe bis jetzt zum Beispiel noch gar kein Foto von meinem Studio, vom neuen gepostet. Weil ich irgendwie noch nicht der Meinung bin, dass es alles so richtig geil im Chi ist und richtig gut aussieht, was richtig behämmert ist. Das ist richtig bekloppt. Was ist da falsch bei uns? Dieses Instagram.
Es macht uns einfach. Ganz ehrlich, es ist ganz normal, wenn ich überlege, wie viele Kumpels von mir ein neues Auto kaufen. Instagram ist mal locker 2 Wochen lang voll mit diesem Auto. So, what the fuck? Also ich glaube, es gehört dazu, man will ja zeigen, was man irgendwo sich aufgebaut hat. Und vor allen Dingen, es ist ja nicht nur irgendwie Selbstbeweihräucherung, auch Social Media kann man ja auf 2 Seiten sehen. Es ist ja auch ein bisschen Inspiration für andere.
Ja, ja, klar.
Also so wie du auch abends und ich auch abends uns irgendwie Studios oder B-Tutorials uns reinziehen, sind es ja andere, die das haufenweise auch machen. Sonst hätten die ja nicht so viele Klicks. Und irgendwas macht das ja mit einem. Und deswegen ist es da auch, glaube ich, gar nicht so verkehrt, das einfach zu zeigen und einfach rumzuprobieren. Und ich finde es auch spannend, wenn du so Studio YouTube-Channels dir anguckst, wie sie ihre Studios bauen und du gehst so zurück in der Timeline und merkst so bei den älteren Videos, ey, das ist ja schon das 4. Mal, dass sie ihr Studio umgebaut haben. So, da merkst du, eigentlich sind wir ganz normal. Das gehört einfach dazu. Das wird auch immer so bleiben und das ist auch gut so.
Ja, das ist auch ein gutes Schlusswort, finde ich.
Hast du noch ein Treat of the Week? Oder gibt es das nicht mehr? So,
ich weiß gar nicht, ob wir das in der neuen Staffel machen. Ich weiß es nicht. Der Tweet ist doch, ja, der Tweet ist, schreibt uns eure Fragen zum Thema Akustik. Wir fragen den Spezialisten schlechthin, Lukas Rimbach von GIK Acoustics. Schickt uns alle eure Fragen an feedback@beats-tweets.net und ganz zur Not auch über meinen Instagram-Channel, aber... lieber wäre das da über die E-Mail-Adresse, weil dann ist es da auch irgendwie, dann kommt es auf jeden Fall durch und ich vergesse die Frage nicht irgendwie, weil da sind sie alle gespeichert dann.
Da fällt mir eine Sache ein noch, die möchte ich gerne persönlich auch so sagen, ey, bitte, bitte nicht enttäuscht oder traurig sein, wenn ich manchmal nicht antworte, so. Das ist einfach so viel los und ich hänge nicht so oft auf Instagram ab. Und viele Sachen verdattel ich dann auch einfach, weil es schreiben echt auch viele, auch wieder bei dir wahrscheinlich auch, ey, wann kommen neue Folgen, hey, was gibt's Neues und es ist voll toll, was ihr da macht und geben uns Feedback und nehmen sich die Zeit und die Mühe. Ich lese das zum Teil wirklich alles, ich kann nur nicht immer direkt zurückschreiben, weil unterwegs, dann vergesse ich's. Don't take it personal. Das ist mir einfach wichtig.
Ja, das könnte ich, genau, auch das gleiche. Also auch ganz, ganz vielen Dank für die ganz lieben, das hätte ich gleich am Anfang sagen sollen, für die ganz lieben Nachrichten von vielen Leuten so mit, ey, wann kommt es wieder? Und das war auch so wirklich Motivation zu sagen, okay, komm, wir müssen jetzt mal wieder loslegen und jetzt wirklich mal wieder was machen. Also es sind einige Sachen geplant für die neue Staffel. Es gibt auf jeden Fall schon Gäste, die bestätigt sind. Ich sage nicht wie und was. Wie gesagt, die nächste Sache wird so ein Short-Ding. Danach schauen wir mal, wer dann als nächstes da ist. Bleibt uns treu. Beats und Tweets. Der nerdigste Producer-Podcast im World Wide Web ist wieder zurück. Sag's all deinen Kumpels. Turn den Shit laut im Auto und so, was auch immer.
Okay.
Ich hoffe, euch allen geht's gut. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Schreibt uns und holt euch, mein Tweet of the Week ist, holt euch Schukos neue Platte. Da ist auch ein Song von uns zusammen drauf, die heißt Chesterfield 2. Kann man jetzt vorbestellen, danke. Kommt irgendwann raus. Wann kommt die? Komm, sag mal schnell, die Werbeblock.
Die ist schon am Start.
Warum habe ich die noch nicht?
Ausverkauft.
Warum habe ich die nicht?
Weil die Promotion-Sachen erst am Montag rausgehen.
Ah, na gut.
Ach, gerettet.
Hast du gerade nochmal gerettet. Und jetzt schreibt er sich unten in Promotion-Sachen verschicken.
Nee, es gibt wirklich Promotion-Sachen. Ah, cool. Du bist nicht der Einzige, der Platten. Nach Halle geht noch ein anderes Paket an einen gewissen Kollegen von dir.
Ach, an den Herrn. Also, an den Herrn Jean-Marc. Na, dann kann er sich ja jetzt schon freuen. Ich freue mich auf jeden Fall.
Ich schicke euch beide, kannst du mir heute vorbei, whatever, wir quatschen.
Genau.
Viel Kosten sparen.
In diesem Sinne, also holt euch die neue Platte und jetzt wirklich tschüss.
Danke.
Es war mir ein freudiges inneres Blumenpflücken, mit dir endlich mal wieder auf Podcast-Ebene zu reden. Wir haben heute einfach über alles Mögliche gequatscht. Das nächste Mal wird es wieder ein bisschen fokussierter mit richtig Thema, aber es ist einfach so viel gewesen. Deswegen haben wir ein bisschen rumgequatscht.
Ja. Habt eine gute Woche. Bis bald.
Bis dann. Ciao, ciao.